Herzlich willkommen zum Podcast 7700 Tage. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch und für uns. Wir beglücken uns selber.
Ja.
Sascha Stieler, wir haben einen Gast dabei, der uns, wie soll ich sagen, schon viele Jahre begleitet auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben uns von der Distanz immer aus beschnuppert.
Mhm.
Und so richtig riechen konnten wir uns schon von Anfang an, aber es wird jetzt intensiver. Es wird mit dem Podcast, ab jetzt geht's eigentlich los, jetzt passiert was. Es ist eine Premiere.
Ja.
Sasch, willst du ihn mal vorstellen?
Ich stelle ihn sofort vor, aber bevor ich das tue, muss ich erstmal einen Glückwunsch aussprechen an uns selber, Antonio.
Nein.
Es ist nämlich, wir machen jetzt genau seit einem Jahr Podcast. Vor einem Jahr erschien die erste Folge. Eine Folge über Freundschaft und ich finde, wir sind uns treu geblieben und herzlichen Glückwunsch an uns. Und ich habe mal recherchiert, dieser Podcast heißt ja 7700 Tage.
Ja.
Inzwischen, Antonio, sind wir 8156 Tage befreundet und ich habe mal geguckt, mein Leben geht knapp 14.000 Tage, also zur Einordnung, aber der Mann, der heute hier ist, den kenne ich länger, den kenne ich fast mein ganzes Leben.
Nein.
Ich habe mal geguckt, seit wann ich unseren Gast kenne und ich kenne ihn seit 10.114 Tagen. Und gemessen daran, dass ich knapp 14.000 Tage lebe, begleitest du mich also eigentlich schon fast mein ganzes Leben. Ja,
Ist mir neu. Aber du wirst mir das gleich erklären.
Ich erkläre es dir gleich. Jetzt aber erstmal ein großes herzlich willkommen, Gregor Meyer.
Hallo ihr beiden. Hallo. Schön, euer Gast sein zu dürfen.
Ja, Gregor. Wir haben nicht nur in diesem Podcast die Ehre miteinander, sondern treffen uns auch aus gegebenen Anlass. Wir müssen nämlich heute auch mal sprechen, was wir überhaupt machen wollen.
Richtig.
Wir haben einen gemeinsamen Auftritt. Du bist Leiter des Gewandhauschores hier in Leipzig und wir haben ein Projekt zusammen am 20. Juni im Museum der Bildenden Künste, ein Doppelkonzert, Gewandhauschor und Duo. Wir spielen allerdings nicht unsere Musik, sondern wir widmen den Abend den estonischen Komponisten, unter anderem Avo Pärt.
So sieht's aus.
Ja, das Programm heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, Astonishing Estonia.
Das ist genial, oder?
Ja, ist genial. Und man muss wirklich sagen,
Schachteldinger.
Ja, und du hast uns eingeladen. Und darüber hinaus muss man aber trotzdem sagen, du begleitest mich, wie gesagt, schon mein ganzes Leben. Und ich will das einmal aufklären, denn du kommst aus einer ähnlichen Ecke wie ich. Du bist im Erzgebirge geboren. Sohn eines Pfarrers.
Ich bin in Zwickau geboren.
Du bist sogar auch in Zwickau.
Wie du, wenn mich nicht alles täuscht.
Sind wir im gleichen Krankenhaus gezeugt?
Gezeugt, gestorben und begraben. Nein, Entschuldigung. Nein, ich glaube ja, wir sind ich schätze mal, dass du auch im HBK geboren bist.
Nein, im gleichen.
Ich auch, wenige Jahre vor dir.
Ja.
Und wahrscheinlich ging es da schon los, wenn du mal ehrlich bist.
Es ist, aber du hast mich, am Anfang hast du mich provoziert. Muss ich sagen, ohne dass du mich kanntest. Denn wir waren auch auf dem gleichen Gymnasium, aber du hast, glaube ich, 97 Abi gemacht.
Richtig.
Und ich bin 98 in diese Schule gekommen, das Clara-Wieck-Gymnasium. Du warst damals Schulsprecher gewesen.
Das habe ich verdrängt.
Ja, du musst Schulsprecher gewesen sein.
Interessant, erzähl mal weiter.
Ja, und jedes Mal, wenn
Was ich hier über mich noch lerne.
Ja, jedes Mal, wenn ich
Der heißt gar nicht so.
Pass auf, aber jedes Mal, wenn ich damals irgendwo Platz nahm, wie es der Zufall so will, kam der Lehrer oder die Lehrerin auf mich zu und meinte, weißt du, wo du hier sitzt? Und dann war ich natürlich, ich war 10, 11 Jahre. Ich sag, nee, wo sitze ich denn? Hier saß Gregor Meyer. Ich sag mal, wer war denn Gregor Meyer?
Oh mein Gott.
Und das hat mich verfolgt. Bis zur 12. Klasse saß ich immer dort, wo Gregor Meyer saß. Also es war wirklich, ich war auf deinen Spuren unterwegs. Und ich dachte, wer ist denn dieser Gregor Meyer? Ja, und das zieht sich bis heute durch, dass ich wirklich sagen muss, egal mit wem ich spreche, du bist ein unfassbar beliebter Mensch.
Das ist schön zu hören.
Ja, ich wollte dir das
man
einmal...
Man selber ist selten, aber das ist vielleicht auch gut so, aber danke. Also, gebe ich gern an dich natürlich und an euch zurück.
Ja.
Ich höre Ähnliches von euch.
Vielen Dank, aber es ist wirklich, es hat mich damals beeindruckt, weil ich trotzdem sagen muss, in mir spüre ich sehr viel Pubertät, nach wie vor. Ja. Und auch Welthass. Und das ist natürlich auch viel Liebe, ja. Aber so eine gewisse Unausgeglichenheit spüre ich nach wie vor in mir drin, ja. Und manchmal, wenn ich dann auf dich gucke, wir kommen dazu im Podcast, du bist unfassbar engagiert so und in jederlei Richtung, du hast wahnsinnig viel auf dem Schirm, du kannst, denke ich, du bist ein unglaublich toller Chef, gehe ich davon aus, oder Leiter, ja, also du kannst auch Menschen gut in dein Bann ziehen und für eine Sache begeistern, und das sind Qualitäten, die ich von außen bei dir erkennen kann, ja, schon damals, ja, die ich beeindruckend finde, ja, weil ich immer so das Gefühl hatte, du hast nicht ganz so viel mit der Pubertät zu kämpfen, oder wie war das?
Das glaube ich nicht, also ich weiß nicht, du warst, glaube ich, nicht im Internat, schätze ich mal, ne? Du warst zu Hause.
Nee. Aber ich habe trotzdem, ich war der Einzige, der zweimal Internatsverbot hatte.
Ah, verstehe.
Obwohl ich nicht auf dem Internat war.
So das habe ich nicht geschafft. Ich finde das ehrlicherweise auch gesund, renitent zu sein in dem Alter. Das habe ich mir wahrscheinlich gar nicht so richtig getraut.
Ja.
Also ich komme ja aus dem biederen Erzgebirge, bin dort im Pfarrhaus aufgewachsen. Und ich glaube, für mich kam diese Sache mit dem Internat genau zum richtigen Zeitpunkt. Also ich bin mit der 9. Klasse nach Zwickau gekommen auf eben diese Schule, die du erwähnt hast.
Ja.
Und ich bin heilfroh, dass ich diese sehr entscheidende und wegweisende Phase meines Lebens dort und nicht zu Hause verbracht habe.
Okay.
Und insofern mussten einige meiner Freunde, Freundinnen, MitschülerInnen, die mussten, glaube ich, mit mir meine Pubertät tatsächlich aushalten.
Ja.
Die gab es durchaus auch. Und wie du so schön sagst, gewisse Anteile nehmen wir, glaube ich, bis ans Lebensende mit. Das ist auch in unserem Beruf gar nicht schlecht, denke ich mal.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass es genau das Richtige für mich war. Und ich bin dieser Zeit wahnsinnig dankbar. Mhm. Also dem Clara-Wieck-Gymnasium in Zwickau fühle ich mich bis heute verbunden. Mache auch über euch hinaus, auch mit der Schule hin und wieder Projekte.
Ja.
Und das ist auch, ist mir ein Herzensanliegen,
mit diesem
Quell der Inspiration in Verbindung zu bleiben.
Ja, ja.
Sehr gut. Ich würde trotzdem vorschlagen, damit wir die Mithörenden auch ein bisschen mitnehmen können, wer das überhaupt ist, wo du herkommst, was dich geprägt hat, was dich ausmacht. Weil natürlich kennt Sascha dich sehr, sehr gut, aber alle anderen vielleicht, die unserem Kosmos streifen, vielleicht noch nicht so gut. Deswegen gleich mal die Frage. Du bist im Erzgebirge geboren und bist relativ schnell in die Musikwelt gekommen. Oder wie war dein Start sozusagen im Erzgebirge und welchen Bezug zur Musik hattest du? Was war so deine erste große Liebe zur Musik und was war so ein bisschen der Auslöser, dass du auch gesagt hast, ich gehe auf ein Musikinternat?
Also der Einstieg war tatsächlich, würde ich sagen, im Nachhinein relativ ambivalent, weil ich hatte die große Freude, bei meiner Mutter Instrumentalunterricht genießen zu dürfen, sage ich mal.
Welches Instrument?
Das war zunächst Klavier tatsächlich und dann Blockflöte. Und also meine Mutter war redlich bemüht. Ich glaube, die hatte auch irgendwelche, wie das so ist bei Müttern oft, so gewisse projektive Erwartungen an mich, wo es hingehen soll. Und ich hatte eigentlich am Anfang überhaupt keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und das war so noch in den letzten 80er Jahren.
Ja.
Dann kam die Wende, dann wurde eine Musikschule gegründet bei uns in Johann-Georgenstadt an der Grenze. Ich weiß nicht, der Ort. Also manche kennen ihn vom Hörensagen, waren dort und sind nachhaltig erschüttert, weil es ist wirklich ganz, ganz weit draußen am Rand, richtig an der tschechischen Grenze. Und die haben dort plötzlich Instrumente angeboten, die ich nur aus dem Bilderbuch kannte, nämlich zum Beispiel Klarinette. Und das hat mich so angefixt, dass ich gesagt habe, das will ich lernen.
Ja.
Wie alt warst du da?
Da war ich 10 und bin damit relativ schnell einigermaßen gut klargekommen und durfte dann ein halbes Jahr später in der Bergmannsblaskapelle in Johann-Georgenstadt mitspielen. Und das war wirklich der Game Changer, das kann man wirklich sagen, weil dieses Sitzen in dieser sehr testosterongeschwängerten Gruppe an Männern jenseits der 60, dieser Lärm, dieses halbwegs geordnete Chaos, das war Wahnsinn. Also da dachte ich, okay, Musik hat doch eine gewisse Kraft, das war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst.
Ja.
Und der nächste Schritt war dann, dass mein Lehrer gesagt hat, ich kann dir nicht mehr beibringen, such dir mal was Neues. Und meine Eltern haben sich dann eben nach Zwickau auf den Weg gemacht.
Ja.
Und ich kam aus den Ferien, aus dem Urlaub wieder mit einem Kumpel. Und die haben gesagt, du, in 3 Wochen kannst du da am letzten Ferientag da runterfahren. Wir nehmen die Zahnbürste schon mit. Wir machen eine Aufnahmeprüfung. Wenn es klappt, bleibst du dort. Wenn nicht, fahren wir wieder mit dir nach Hause.
Das haben deine Eltern für dich so entschieden.
Genau. Und ich fand's, wie du, deine Frage impliziert das war schon ein ziemlicher Schockmoment für mich und ich dachte, okay, ich probiere das mal. Ja.
Welche Klasse warst du da? Du warst
da 9. Bin ich in die 9. Klasse gekommen.
Okay.
Das hat auch tatsächlich geklappt. Ich saß dann, habe ich erst am Wochenende mit einem alten Schulfreund, haben wir diese Zeiten rekapituliert.
Ja.
Ich saß dann den halben Nachmittag in dem noch leeren Internat in Zwickau, eine ehemalige Kaserne.
Ja.
Die anderen kamen ja erst abends wieder und ich saß da 3 Stunden auf dem Bett und habe mich überhaupt nicht von der Stelle gerührt, denn ich war völlig geschockt von der Situation und von dem, was jetzt in mein Leben da tritt und mit mir passiert.
Du hast die Aufnahmeprüfung gemacht, wurdest genommen.
Genau, so ist es.
Und dann hieß es, okay, gut, die Zahnbürste hast du ja schon mal da, du bleibst jetzt hier.
Jetzt bleibst du da, hier ist das Zimmer, großes Zimmer, altes NVA-Gebäude, Armeebetten, Armeeschränke, alles von der allerfeinsten Sorte,
wie das
so war.
Ich kenne dieses Internat noch,
Anfang der 90er.
An der Mulde.
Nee, das war das vom Robert-Schumann-Konservatorium. Wir hatten damals noch unser eigenes in der Werdauer Straße.
Oh, okay.
Und dann hatte ich da auch einen Klarinettenlehrer. Ja. Und das war dann das Schöne, da bin ich dann zum Unterricht gegangen, der hat gesagt, um Gottes Willen, du kannst gar nichts, wir müssen eigentlich von vorne anfangen. Weil technisch war alles völlig krude. Und da dachte ich, schön, jetzt bist du in Zwickau mit dem, was dir so als glorreich versprochen wurde und jetzt kannst du es eigentlich in die Tonne kloppen. Und ich habe mich dann 2 Jahre mit der Klarinette rumgeärgert und dann hat mein Klavierlehrer gesagt, du kommst aus dem Pfarrhaus, so halbwegs christlich sozialisiert, scheinst du doch vielleicht auch mit Orgel klar zu kommen, probier doch das mal aus. Und das war dann der nächste Schritt.
Also mit 11. Klasse hast du dann Orgel
so
angefangen.
Genau.
Wie fängt man Orgel an?
In denen man sich einen Lehrer sucht. Das war in meinem Fall war das der Kantor der Moritzkirche in Zwickau. Der war damals noch recht jung, Matthias Pfund. Mann, dem ich wirklich sehr viel zu verdanken habe. Und der hat halt gesagt, naja, Klavier spielen kannst du. Die Füße da unten nehmen wir noch dazu. Also nee, ich muss dazu sagen, ich habe vorher schon in Johann-Georgenstadt den einen oder anderen Gottesdienst gespielt. Auch ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich habe unseren Kantor beobachtet, wie er ein Kirchenlied spielte. Vielstimmig, akkordreich, harmonisch angereichert, aber es stand bloß die Melodiezeile bei ihm im Buch. Und ich dachte, wie macht er denn das? Und er sagte, das musst du mal ausprobieren, wird dir schon was einfallen. Dann habe ich mich zu Hause ans Klavier gesetzt und tatsächlich, es ging sofort. Also ich habe irgendwie gleich die richtigen Akkorde erwischt. Das hat meine Mutter tatsächlich in ihren klavierpädagogischen Gehversuch mit mir, sie wusste, glaube ich, gar nicht, warum sie das gemacht hat, aber sie hat mit mir sogenannte Kadenzen geübt.
Ja,
und dadurch wusste ich irgendwie, wie das mit den Tonarten halbwegs funktionierte.
Ja.
Und auf Basis dessen konnte ich auch Gottesdienste spielen und war dadurch mit Orgel schon im Kontakt, aber eben noch nicht mit dem Literaturspiel. Und das habe ich dann in der 11. Klasse in Zwickau begonnen. Und dann hat sich so ein bisschen der Weg in Richtung Kirchenmusikstudium nach Leipzig geebnet.
Ich kann mich noch erinnern, das Clara-Wieck-Gymnasium hat immer Weihnachtskonzerte gegeben. Ich glaube in der Christuskirche.
So ist es.
Genau. Und ich durfte einmal auf der Empore sein, als Dritt- oder Viertklässler, als du dort zum Weihnachtskonzert auf der Orgel gespielt hast.
Ja.
Und mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Und das war auch für mich nachhaltig so ein Moment. Ich war ganz, also weil ich spielte damals schon Klavier natürlich, ne? Aber dann war das auch natürlich angekündigt im Programm, dass du Orgel spielst.
Ja.
Und das war ein beeindruckendes Erlebnis.
Das war, ich erinnere mich daran, das war wahnsinnig aufregend.
Ja.
Das war mein erster offizieller Auftritt. Und ich war sowieso immer sehr aufgeregt beim Orgelspiel. Also ich mache es unter uns gesagt auch fast gar nicht mehr.
Ja.
Das hat sich dann, wie ihr wisst, mehr in Richtung Chorleitung hin verlagert. Aber das Instrument ist natürlich unfassbar beeindruckend. Und man kann relativ schnell, kann ich dir jetzt nach 30 Jahren sagen, mit wenig Mitteln viel erreichen.
Das ist ja eh unser Motto.
Ja, richtig, genau.
Dafür steht auch das Saxophon, Antonio. Aber gut.
Das glaube ich nicht.
Das ist schon das Schwierigste.
Ja. Du bist schon eigentlich, von uns dreien bist du hier der größte Könner.
Deshalb laden wir Gäste ein, damit du auch mal Lob bekommst. Aber sonst wird immer noch drauf geschlagen.
Ja. Was macht das mit dir, in Kirchenmusik zu machen? Und ist das so ein bisschen dein Zuhause und ist das auch so ein bisschen dein Ursprung?
Definitiv ja. Also ich würde mich nicht als einen wahnsinnig religiösen oder nachhaltig christlichen Menschen bezeichnen. Ich würde sagen, ich trage eine spirituelle Affinität in mir und spüre da eine große Anziehung zu solchen Räumen und auch zu dieser ganzen Kultur, die dahinter steckt. Ich habe tatsächlich auch die eine oder andere kritische Frage an Religion im Allgemeinen und an die christliche, denke ich auch. Das ist der Podcast zu kurz.
Ja.
Aber ich merke, dass ich mich in den Räumen prinzipiell sehr wohl fühle und dass die Idee, Menschen zusammenzubringen, erstmal mit einer guten Idee, wie die dann umgesetzt ist, ist eben eine andere Frage. Das finde ich toll und was diese Räume sowohl akustisch als auch von der ganzen Aura her ausstrahlen, finde ich wahnsinnig sexy, kann ich wirklich so sagen. Also ich ist mir auch nach wie vor wichtig als Leiter eines Konzerthauschores, dass ich versuche, regelmäßig mit, sowohl mit denen oder auch mit anderen Gruppierungen in Kirchen zu gehen, um dort Konzerte zu machen. Das ist für mich einfach so schön, unser Leipziger Gewandhaus ist. Aber ja. Kirchen ja. sind nicht zu toppen.
Toll. Und sag mal, du hast Kirchenmusik studiert? Wie kam das, also wie kommt man dann von der Kirchenmusik hin zu dieser Leidenschaft, dass du sagst, okay, du bist Dirigent
ja.
und jetzt Leiter des Gewandhauschores. Ich habe gelesen, du bist das seit 2007 und das ist, also wenn du vor uns sitzt, du ja. wirkst als noch ein sehr jung gebliebener Mann, ja, also man kann es gar nicht denken, dass du jetzt seit knapp 20 Jahren so ein renommiertes Ensemble leitest, weil man das Gefühl hat, vor 20 Jahren warst du doch eben mitten in der Pubertät. Wie kam diese Leidenschaft zum Dirigieren?
Also so wie das mit der Orgel aus der Not mit der Klarinette entstanden
ja.
ist,
ja. Ja. Ja.
ist das auch mit dem Chorleiten eigentlich gar nicht meine erste Prämisse gewesen, sondern okay. ganz anders. Also ich bin nach Leipzig gekommen,
ja.
Kirchenmusikstudium, habe mir nichts Böses dabei gedacht, wollte ja. eben Orgel spielen und ein bisschen Klavier.
Ja.
Und dann hieß es ja im Rahmen des Studiums, ja, am Dienstag nächste Woche ist Chorpraktikum. Mhm. Habe ich gefragt, was ist das denn? Naja, da gehen wir alle hin, alle Studis. Wir setzen uns hin, singen halt Chormusik und ja. einer von uns muss immer vor und dirigieren. Und ich hatte Schweißausbrüche und dachte, auf keinen Fall will ich das.
Ja.
Also
ja.
ich wollte mich auf keinen Fall vor eine Gruppe stellen
ja.
und habe das dann irgendwie hingekriegt, den Termin. Der lief auch tatsächlich wiedererwartend ja. ganz gut. Also ich habe es, glaube ich, mit Humor habe ich die Leute irgendwie auf meine Seite gezogen, aber ich habe tatsächlich ein halbes Jahr oder ein Jahr würde ich sagen, mit Chorleitung als Fach ziemlich gekämpft und bin dann schon zu meinem Hauptfachprofessor gegangen und habe gesagt, ganz ehrlich, das, ich glaube, das ist es nicht. Vielleicht wechsle ich doch zu Schulmusik, wo man auch Chorleitung machen muss. By the way, hatte ich nicht auf dem Schirm. Oder ich mache nur die Tasteninstrumente. Und dann kam was ganz Schönes, nämlich aus dem, wir können es jetzt wieder nennen, das Clara-Wieck-Gymnasium.
Ja, ja.
Viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler und aus Jahrgängen darüber und darunter waren mittlerweile nach Leipzig gekommen. Und einer kam zu mir und hat gesagt, oh du, DJ, der hat, damals hieß ich DJ.
Ja.
Wir sind so viele Leute hier aus Zwickau, wir könnten doch eigentlich...
Warum?
Weil ich mal bei einem Chorwochenende mit einem Schulchor lange nachts Tanzmusik aufgelegt hatte und es waren alle schon im Bett, nur einer saß noch dort mit einer Flasche Bier und hat mir zugelächelt und sich gefreut und ich habe nur für den gespielt, bis früh um fünf.
Geil. Und seitdem also war ich der DJ. Verdient. Absolut, ja. ja.
Schwer erarbeitet.
Ja.
Und der hat gesagt, wir sind jetzt so viele Leute hier aus Zwickau, komm, lass uns doch hier auch mal einen Chor gründen.
Ja.
Und du hast wahrscheinlich am meisten Ahnung, du musst das dann machen. Habe ich gesagt, na gut, mache ich's halt.
Ja.
Und so ging das los. Das waren die Gründungsstunden des heutigen Vokalkonsort Leipzig.
Ja, ja.
Damals hießen wir noch Les Jeunes Musiciens.
Ja.
Und das war dann tatsächlich Les Jeunes Musiciens.
Was heißt das?
Das heißt, die jungen Musiker. Und so wie ich konnte es keiner wirklich gut aussprechen.
Ja.
Und das war dann, wir sind dann durchs Erzgebirge gezogen und alle möglichen Pastorinnen und Pastoren haben versucht, diesen Namen auszusprechen. Ja. Und das war eigentlich der Höhepunkt des Auftrittes schon, bevor wir überhaupt einen Ton
gesungen
haben. Deswegen haben wir dann diesen Namen irgendwann mal geändert.
Ja.
Aber das hat mir wahnsinnig Bock gemacht,
ja.
mich um diesen Chor zu kümmern, also auch von der Programmierung,
ja.
von der Konzertorganisation und die Leute zusammenzubringen. Und dann hat sich das mehr und mehr in Richtung Chorleitung
ja.
verschoben und das ist es jetzt.
Und wie kam das mit dem Gewandhauschor? War das so eine, da ist eine Stelle ausgeschrieben oder wie kommt das?
Also zum Gewandhauschor hatte ich schon während meines Studiums Verbindungs ja. gab oder gibt die sogenannte Einrichtung der Chorpraktika, das heißt ja. die Hochschule, unsere geliebte HMT, hat Verträge mit freien Chören oder institutionalisierten Chören der Stadt Leipzig
ja, ja.
Und dann darfst du dort alle paar Wochen mal hingehen und sozusagen mal mit einem etablierten Chor
ja.
Proben und dann wird mit dir unterrichtet, das ist ja das Problem, ihr habt ja euer Instrument zu Hause oder
ja, ja.
am Mann und
ja, ja.
den Chor hast du halt nicht und probst dann vorm Spiegel und weißt aber nie, was löst jetzt welche
ja.
Bewegung aus. Das ist immer die Schwierigkeit beim Dirigierstudium an sich.
Ja.
Dadurch gab es dieses Chorpraktikum und ich hatte noch den großen Vorteil, dass mein Lehrer gleichzeitig der Leiter damals
ja.
des Gewandhauschores
ja.
war. Und der verließ dann irgendwann das Gewandhaus und dann dachte ich, das finde ich interessant. Also nicht, dass er das verlassen hat.
Ja.
Das war in gewisser Weise auch interessant.
Ja.
Ist aber eine andere Geschichte. Und dann dachte ich, okay, also da würde ich mich bewerben. Ich bin zwar noch sehr jung,
ja.
aber ich hatte ihn auch immer schon mal in diversen Proben und auch kleinen Auftritten vertreten. Und dann hat auch der Chor gesagt, du, wenn das spruchreif wird, dann schick mal was zu. Und dann bin ich da hingegangen und dann ging das los. Habe ich irgendwie Glück gehabt.
Ja, ja.
Und muss ganz ehrlich sagen, du hast gesagt, mitten in der Pubertät, ich habe mich wirklich auch lange damit gequält. Also kann ich jetzt
also deshalb, es ist wirklich, das ist ein sehr junges Alter für so eine
Position.
Ja, also
wirklich, die ersten zwei Jahre dachte ich alle drei, vier Monate, oh, ich höre wieder auf.
Das ist Wie alt warst du?
27.
Mhm. Ja.
Ja, du warst gerade mit dem Studium fertig?
Also wirklich gerade fertig. Ich hatte im Januar noch mein Konzertexamen, Chorleitung gemacht und ich glaube, drei Wochen später war die erste Runde für die Bewerbung und vier Wochen später oder fünf Wochen später die zweite. Und dann, da war ich dann alleine auch blöderweise. In der zweiten Runde war nur ich übrig geblieben. Mhm. Ganz doofe Situation. Und dann, ja, habe ich das, dann habe ich da angefangen bin da so sukzessive reingewachsen und finde im Nachhinein, dass ich in der Zeit, es geht euch sicherlich auch so, also Hochschule ist alles toll, aber das meiste lernt man eben doch.
Na klar.
Erst später.
Absolut. Ich habe da sehr bis großen heute. Respekt vor, weil wenn ich mir vorstelle, du kommst ja mit 27 plötzlich in diesen Apparat. Es ist ja nicht nur, besteht ja nicht nur aus, ich dirigiere, sondern es besteht darin, dass du ja in irgendeiner Form diesen Chor hinter dir haben stehen musst. Also es müssen hinter dir stehen, musst die führen können, musst die leiten können, im wahrsten Sinne des Wortes. Plus du hast das Gewandhaus noch als Partner neben dir, wo ja auch einige sind, die ein bisschen Ahnung haben von Musik. Und jetzt steht man da als 27-Jähriger. Ich habe bei dir so ein bisschen den Eindruck, du bist so ein bisschen der Jürgen Klopp der klassischen Musik. Ja. Es gibt Leute, wo man das Gefühl, wo ich immer so von außen den Eindruck habe, die haben das intuitiv drauf, da einen Zugang zuzufinden, auch wenn das sicherlich auch Lehrjahre waren für dich, ne, in dieser Zeit. Aber trotzdem, deshalb habe ich das am Anfang gesagt, dass viele Leute, mit denen ich mich unterhalte und sage, wir machen was mit Gregor Meier, oder ich kenne Gregor Meier, die haben sofort ein Strahlen auf dem Gesicht. Ja. Sofort. Ja. Alle. Also wirklich, das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich. So, und du schaffst es also trotzdem zu führen und das zu leiten, aber mit einer wahnsinnigen Empathie.
Das ist schön, dass du das sagst. Ich denke, da ist auch sehr viel Try and Error dabei und auch bis heute gibt es bestimmt auch Leute, die immer mal sagen, na, da hast du mit deiner Empathie gut gespart. Also mir passieren auch nach wie vor Dinge, wo ich im Nachhinein sage, okay, war nicht ganz so geschickt. Also das ist, wie du sagst, das Musikalische ist das eine und auch das Dirigiertechnische und so weiter und wie man mit Musik an sich umgeht, aber so dieses ganze Leitungskompetente und die Expertise, die man braucht, um Menschen von einer Sache zu überzeugen, das ist eine Sache, die man tatsächlich auch erst über die Jahre lernt und auch nur lernt, wenn man sich mit sich selber, würde ich wirklich behaupten, auseinandersetzt. Mhm. Es ist ja beim Gewandhauschor auch so, die müssen ja nicht kommen, die haben keine Anstellung, sondern das ist ja für die Hobby, Freizeit.
Ja.
Und in dem Moment, wo es denen keinen Bock mehr macht oder die mich doof finden, würden sie sagen, ich suche mir mal was anderes oder ich gehe Tennis spielen oder ich komme zumindest mal jetzt zum nächsten Projekt nicht. Ja. Also das heißt, ich merke schon, für mich ist es wichtig, dass ich die Leute immer, du hast es selbst gesagt, hinter mich bringe und von der Sache überzeugen muss.
Ja.
Und das ist aber eigentlich eine ganz gute Schule, weil ich im Nachhinein auch denke, also mittlerweile arbeite ich ja auch hin und wieder mit Profikören zusammen. Mhm. Da könnte man jetzt sagen, da ist das wurscht, weil die haben ihren Vertrag und müssen einfach kommen und müssen das machen, was von ihnen verlangt wird. Und zum Schluss sind es aber alles Menschen und wir verbringen Lebenszeit miteinander, egal ob im Semikontext oder im Profikontext. Und die Zeit wollen wir uns einfach so schön wie möglich machen. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten antreibt.
Ja.
Wir verwüsten Lebenszeit und die muss irgendwie nachhaltig, möchte ich darauf gern gut zurückblicken können.
Ja.
Und das finde ich ein ganz gutes Rezept für mich selbst.
Du bist in Sachsen geboren, du bist nach Leipzig gezogen, hast hier Musik studiert, bist mit Leipziger Musikern und auch mit der Leipziger Szene verwachsen und leitest jetzt ein Leipziger Ensemble. Jetzt mal eine so ein bisschen hochgestellte Frage, wie klingt Leipzig?
Wie klingt Leipzig?
Also du hast ja auch direkte Verbindungen auch zum Gewandhausorchester. Es gibt also sozusagen auch Schnittmengen, wo Projekte zusammen eingestudiert werden. Ich kann mich gut erinnern. Ich glaube, ihr habt die zum Beispiel Mahlers Achte.
Achte auf jeden Fall.
Habe ich live gesehen, auf jeden Fall.
Ja.
Habt ihr zusammen mit einstudiert mit dem MDRs
Rundfunkchor
auch.
Ja.
Und noch zwei anderen Chören. Ja. Es gibt immer wieder Schnittmengen auch mit Leipziger Ensemble und natürlich mit der Leipziger Musikszene. Wie klingt Leipzig für dich?
Ich würde ganz allgemein sagen, beweglich, dynamisch auf dem Weg, auch divers, wobei ich mir immer wünschen würde, dass die Diversität, also wenn ich jetzt zumindest von meinem Chor spreche, noch wachsen würde. Also ich finde, dass Diversität in unserer heutigen Zeit ein sehr wichtiges Stilmittel ist, um auch gesellschaftlich irgendwie was zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, dass Leipzig immer ein bisschen auch die Gefahr hat, sich selbst zu genügen. Vielleicht unter vorgehaltener Hand mit größtem Respekt in Richtung Dresden, da ist es unter Umständen noch ein bisschen stärker so als Residenzstadt. Ja. Die beiden Städte sind ja, werden ja oft miteinander verglichen. Ich glaube, dass Leipzig durch seine, ja, woran mag das liegen? Also durch die Messe letztlich und auch durch die, dass hier viel aus dem Bürgertum heraus immer schon gestaltet wurde, traditionell, sehr viel Interesse nach außen da ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Schritt immer weitergehen und mutig weitergehen. Das ist auch das, was ich versuche, meinem Chor immer klar zu machen. Ich habe das Gefühl, dass wir als Gewandhauschor so ein bisschen hinter den Mauern des Gewandhauses auch verschwinden und von außen gar nicht so sehr wahrgenommen wird, wie wir zum Beispiel möchten, dass Leute mit diversen Background zu uns kommen. Und ich glaube, die Mischung aus, wir haben eine große Tradition, nicht zuletzt durch solche großen Namen wie Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy und alle möglichen anderen, und aber auch eine sehr breit aufgestellte, eine freie Szene, zu der ihr ja beispielsweise gehört, daraus immer eine gute Mixtur zu machen und sich gegenseitig zu stimulieren, finde ich, das muss ja eigentlich die Rezeptur dieser Stadt kulturell sein. Deswegen bin ich auch immer daran interessiert, ja, schräge Vögel, ja, wie euch zum Beispiel, da mal reinzuholen und das aufzubrechen, was tradiert stattfindet. Ich glaube, da ist, würde ich selbstkritisch und auch für die ganze Hochkulturszene sagen, immer noch sehr viel Luft nach oben, aber die Offenheit dafür würde ich trotzdem für die Stadt Leipzig und die Kulturszene unterschreiben.
Wir haben hier schon eine Folge gemacht in diesem Podcast über klassische Musik. Mhm. Und wir haben dich als sehr positives Beispiel in der heutigen Zeit für klassische Musik angesprochen, weil du jemand bist, der aus diesem Kontext natürlich agiert heraus und auch aus diesem Background kommt, aber jemand ist, der das aufbricht, ja, und im Prinzip ganz, ganz neu denkt. Also ich habe mal geguckt, was du alles schon gemacht hast, um nur ein paar Sachen zu nennen. Du hast natürlich mit Martin Kohlstedt zusammengearbeitet, wo auch die Grenzen zwischen Improvisation und Komposition sich überschneiden. Ähnlich wird auch unser Konzept sicherlich sein, ne? Du hast ein Projekt gemacht, Tribute to Ray Charles, die Volkslieder von Friedrich Secher im neuen Gewand mit Late Passage. Sag, wenn was nicht stimmt, ne? Soziokulturelle Projekte, Schlachtfeld der Seele mit Bundeswehrsoldaten und der Stumme Krieg mit Überlebenden des Zweiten Weltkriegs. Bachs Markus Passion mit barrierefreien Zugang für Gehörlose und musikalisch-literarische Programme Apokalypse und die Leiden des jungen Brahms mit Katharina und Anna Thalbach. Also es gibt, das zieht sich so ein bisschen durch deine Biografie und das ist auch ein ganz inspirierender Blick, den wir da auf dich haben, weil ich so das Gefühl habe, du findest du hältst diese Musik lebendig, ja, und du bespielst plötzlich neue Räume. Unser Auftritt wird auch im Museum der bildenden Künste sein und eben nicht im Gewandhaus oder in der Kirche, ne, sondern plötzlich an diesem Ort. Und du guckst einfach über die Grenzen dieser klassischen Musik hinaus und bringst auch die Gegenwart damit rein. Ich kann mich erinnern, du hast gerade noch ein Projekt gehabt mit dem Pianisten und Komponisten Philipp Rumsch. Und genau, woher kommt das? Also weil ich finde es wahnsinnig inspirierend, weil ich immer das Gefühl habe, wenn wir miteinander reden, es ist so ein Ding. So, also man fühlt sich so zueinander hingezogen und das habe ich ehrlich gesagt nicht mit so vielen klassischen Musikern.
Ja, also eigentlich hast du es schon selber sehr gut beschrieben und beantwortet, der Antrieb, dass in der Gegenwart zu kontextualisieren. Also wir haben ja dieses Phänomen, dass die Verankerung der zeitgenössischen Musik als zentrales Kulturgut in der Kulturwelt und in einer Konzertwelt ja eigentlich mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert endet. Und seitdem ja oft die Gefahr da ist, dass wir museal verwalten.
Ja.
Also tolle Museumsexponate, gar keine Frage. Aber die Gegenwartsmusik rückt ja leider aus verschiedenen Gründen oft eher in den Hintergrund. Mhm. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, wir können nur Gegenwartsmusik spielen. Ganz im Gegenteil, ich finde schon, dass eben das, was wir aus den früheren Jahrhunderten lernen von den alten Meistern, natürlich wahnsinnig toll unterhaltenswert ist. Aber ich finde immer, dass es notwendig ist, das irgendwie zu übersetzen in das, was unsere heutige Zeit angeht. Also dass wir nicht nur sagen, der Bach hat aber schöne Musik geschrieben, ja, ja, deswegen ja, führen wir es auf, sondern wie können wir versuchen, diese Texte zeitlos zu präsentieren und für uns eine Lesart zu finden.
Ja.
Ich glaube, das treibt mich an, weil sonst wäre es nur so eine, hätte ich Sorge, dass, vielleicht ist es auch übertrieben, aber dass man aus einer Selbstgefälligkeit oder weil man sagt, wir spielen diese Musik so toll oder singen sie so toll und das muss doch reichen, weil die Musik ist ja, spricht für sich. Manchmal tut sie das, aber manchmal eben auch nicht. Und ich finde gerade in so einem, da kommt noch dazu, dass wir hier in der Stadt mit einem wahnsinnig hohen Kulturangebot sind.
Ja.
Es auch so einen gewissen Wettbewerb unter den Gruppen gibt, den ich wahnsinnig positiv finde. Der findet ja auch auf einer sehr kollegialen und wertschätzenden Ebene statt. Das kann nicht jede Stadt von sich behaupten.
Ja.
Aber das treibt natürlich an zu sagen, wir möchten schon auch etwas Solitäres und Besonderes machen und dass es irgendwie auch da wieder nachhaltig hängen bleibt, was man bei unserem Konzert erlebt hat.
Ja.
Also dann berührt es auch mich als Dirigent, auch den Chor und dann eben auch das Publikum, weil das so, ich glaube, das läuft ja viel über Spiegelneuronen, das kennt ihr ja auch, ne? Dass man das Publikum im positiven Sinne mit der eigenen Stimmung manipuliert. Wir hatten beispielsweise vor 2 Jahren ein A Cappella-Programm mit Motetten von Brahms, Bach, Mendelssohn. Ja. Wenn man das erstmal hört, denkt man, also das hat es bestimmt schon 10.000 Mal gegeben.
Ja.
Und wir haben das dann kontextualisiert unter dem Titel Wege zum Kreuz und haben im Prinzip den Leidensweg von Jesus mit dem eigenen Leidensweg, den Stufen des Sterbens verknüpft. Also auch Jesus als Mensch, nicht als Teil einer Gottheit, sondern als Mensch. Was sind ihm für Todesängste vermutlich gekommen? Da gibt es ja auch Bibelstellen, die man da zuordnen kann. Und das sozusagen mit den 5 Phasen des Sterbens kombiniert und dann die Motetten zugeordnet und haben dann im Prinzip diese Fragestellungen des eigenen Lebens betreffend eingeblendet, ohne dass wir es zerredet haben. Aber es hatte dadurch für uns alle eine ganz andere Fallhöhe und wurde für uns persönlich auch greifbar. Und das hat sich tatsächlich gut aufs Publikum übertragen. Und da sprechen mich die Leute heute noch an, obwohl es unterm Strich nur ein Konzert mit Motetten von Brahms, Bach und Mendelssohn war. Und mir geht es tatsächlich so, meine Kollegin kann mich eigentlich immer fragen, wann haben wir dieses und jenes Konzert gemacht innerhalb der letzten 20 Jahre. Ich kann ja das eigentlich fast immer zumindest auf einen Monat genau sagen. Also nicht nur die Spielzeit, sondern einen Monat. Weil ich selber so lange auf so ein Konzert hinlebe, gedanklich, und dann das Konzert selber dadurch auch eine sehr große Besonderheit hat. Und das finde ich, das ist eben das, was ich meine mit, wir schaffen mit den Konzerten, die wir machen, was für uns auch bleibt und was wir im Herzen tragen. Ja. Und das erfreut mich persönlich.
Nee, das kommt absolut an. Ja. Also, ja.
Seit Jahrtausenden singen Menschen zusammen. In Gemeinschaft, einzeln, vorm Feuer, Trommeln, alles Mögliche. Was ist das Geheimnis an Singen?
Das gemeinschaftliche ist eine große Frage. Also erstmal glaube ich, dass Musik im Allgemeinen eine, neben der Sprache, die menschliche Kommunikationsart schlechthin ist. Ich glaube, man weiß auch mittlerweile, dass das rein evolutionär aus der gleichen Wurzel kommt. Also man tritt miteinander in Kontakt. Auch wenn du, selbst wenn du nur für dich übst, machst du es mit, ist es wie ein Selbstgespräch. Mit anderen Ebenen aber noch, als es jetzt die pure Sprache vielleicht kann. Ich glaube, dann hat Musik was sehr Ritualhaftes, also was eben früher stattgefunden hat mit dem Trommeln und ums Feuerrennen, das ist eben heute unser Konzert. Also Menschen wollen zusammenkommen, um etwas zu erleben. Und was mich immer fasziniert, ist, dass gerade in der Musik ja eigentlich sehr physikalische Gegebenheiten als Regelwerk dem zugrunde liegen. Also ob es jetzt die Obertonreihe ist oder ob es die Harmonielehre ist.
Ja.
Und dass wir aber mit diesen physikalischen Skills und Tools Emotionen bewegen, finde ich absolut krass.
Ja.
Und fast nicht zu erklären.
Ja.
Aber diese Ganzheitlichkeit von, also früher bei den Griechen waren es ja diese 7 freien Künste, die ihr kennt das alles, also und diese linke und rechte Seite ist fast wie linke und rechte Gehirnhälfte. Ja. Dass das so ineinander greift, finde ich faszinierend. Und deswegen glaube ich auch, egal was die KI und was die Elektronik uns alles noch abnimmt, dieses Moment von wir treten direkt miteinander in Kontakt als Musikerinnen und Musiker, auch vor einem Publikum oder mit einem Publikum, das wird immer bleiben.
Ja.
Und das finde ich sehr relevant und unglaublich tröstlich.
Ja. Gregor, wir kommen zur nächsten Kategorie. Jetzt kommen wir zur Kategorie, was ich dich schon immer mal fragen wollte.
Oh.
Und du darfst uns auch gleich eine Frage stellen.
Ja.
Aber ich habe eine Frage mitgebracht. Und wenn man sich anfängt, mit dir zu beschäftigen, stößt man eben auch auf Leidenschaften, die nichts mit Musik zu tun haben. Und ich bin auf deine große Leidenschaft gestoßen, was die Eisenbahn angeht.
Ja.
Deshalb wäre meine Frage an dich, was hat's damit auf sich? Wie kommt das und was findest du so faszinierend an Eisenbahn?
Ja, das ist eine Frage, über die ich tatsächlich oft nachdenke. Ja. Also ich meine, es ist natürlich jetzt kein vom Himmel gefallenes Hobby, wo man denkt, was ist das denn? Also wir wissen ja, dass es vielen Menschen so geht, dass sie sich dafür irgendwie begeistern können, auch aller Geschlechter. Da gibt's ja verschiedene Einstiegsebenen in dieses Hobby.
Ja.
Manche interessieren sich für die Maschinen, also für die Loks oder für die ganze Technik, die dahinter steht. Ich glaube auch hier tatsächlich, was mich am meisten begeistert, sind die Verbindungen.
Ja.
Also dieses absurde Phänomen, dass ich war neulich mit meiner Familie über Ostern in Rom und wir sind mit dem Zug hingefahren, mit dem Nachtzug, ein Traum.
Ab wo kann man mit dem Nachtzug fahren nach Rom?
Ab München fährst du und dann fährst du hin fast an der slowenischen Grenze vorbei über Bologna.
Ja, genau.
Und es ist traumhaft schön, die österreichische Bahn.
Bologna, Verona. Das will ich ja sofort machen. Ach toll.
Also kann ich sehr empfehlen. Aber diese absurde Feststellung, dass auf einen Millimeter genaue einen millimetergenauen Abstand von 1435 Millimetern zwei Stahlstränge so verlegt sind, dass ich damit in großer Ruhe von Rom bis nach Leipzig, aber auch bis nach Kopenhagen und sonst wohin fahren kann, das macht mich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass das so, wie das so ineinander greift mit Weichensystemen etc. Ja. Also ich habe eine große Leidenschaft für Strecken.
Ja.
Ich bin eine Zeit lang auch mal stillgelegte Bahnstrecken abgewandert, komme ich momentan leider nicht so richtig dazu, aber da auch zu sehen, was also da ein Kopfkino in mir entsteht, wenn ich da durch irgendwelche birkenbewachsenen Schwellenanlagen steige, das finde ich einfach ganz großartig. Also ich glaube, tatsächlich ist es diese Frage von Verbindung.
Wahnsinn, aber du bist jetzt nicht Typ Modelleisenbahn, also hast du sowas?
Nee, also ich bin technisch wahnsinnig unbegabt, hab das zwar immer mal vorgehabt, aber habe mich dann nicht rangetraut. Vielleicht mache ich das dann mal irgendwann, wenn ich alt bin.
Ja.
Es wird ja hoffentlich irgendwann stattfinden. Aber Modelleisenbahn, ich spiele es gern und ich gucke mir es auch gerne an, aber es ist nicht so, dass es mich anhiebt, dass ich denke, das unbedingt muss ich das haben.
Ja.
Ist auch ein wahnsinnig teures Hobby und so.
Ja. Ich habe noch eine alte Modelleisenbahn rumstehen aus meiner Kindheit. Das wäre doch mal ein Date.
Ja.
Da können wir uns doch mal treffen, dann bauen wir die mal auf.
Steht die in Zwickau?
Nee, die noch in Plauen, aber die hole ich für uns nach Leipzig, sag ich dir.
Sagt er schon seit 6 Jahren.
Ich sag's ja, aber das für Gregor würde ich tun. Für Gregor würde ich tun. Da gucken wir uns die Loks mal an.
Ja.
Nein, aber es ist jetzt praktisch nicht die Lok. Also wenn du so eine Lok siehst.
Also Dampfloks finde ich toll.
Ja.
Auch überhaupt historische Züge, finde ich, sprechen mich mehr an. Ich hatte einen guten Bekannten, der ist leider schon gestorben, war sehr alt geworden, der war Bahnhofsvorsteher in Böhlen.
Ja.
Der hatte in den 70er Jahren dort, also jetzt, ihr kennt Böhlen vielleicht, also kein Mensch arbeitet mehr dort auf dem Bahnhof. Doch einer sitzt, glaube ich, im Stellwerk, weil es da so einen Industrieanschluss gibt. Zu seiner Zeit, er war Bahnhofsvorsteher, er hatte dort 118 Mitarbeitende und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Gregor, das, was wir heute erleben bei der Bahn, das hat mit der Eisenbahn eigentlich nichts mehr zu tun. Und ich wusste genau, was er meinte. Ja. Also das, was wir auch so ein bisschen natürlich verklären mit der ganzen Romantik und der auch diesem Fernweh, dem Verreisen. Ich weiß noch damals, wenn meine Eltern mit mir von Zwickau nach Leipzig gefahren sind mit dem Zug, hieß es, wir verreisen.
Ja.
Das ist aber eine Reise. Heute ist es eine S-Bahn-Verbindung, die 5X.
Ja, ja.
Und es ist wie Busfahren.
Ja.
Also das hebt mich eigentlich nicht so sehr an.
Ja, ja,
sondern es ist eher so dieses alte, im Nachtzug hat man das noch, finde ich. Das ist noch ein Reisegefühl.
Ja, ja.
Und ich habe mir deswegen auch, so kamst du vielleicht drauf, letztes Jahr zu meinem Geburtstag, der völlig unrund war, aber weil man ja nie weiß, wie lange man lebt, habe ich alle meine Bekannten, aus irgendeinem Grund wart ihr nicht dabei, also muss ich das wahrscheinlich nochmal wiederholen, zusammengetrommelt und habe gesagt, ich würde gerne mal so eine den ganzen Tag mit dem Zug durch die Gegend fahren und habe dann hier den Museumsverein in Leipzig-Plagwitz angequatscht und dann sind wir dort den ganzen Tag mit der Dampflok ins Erzgebirge und wieder zurückgefahren.
Nein, wie geil.
Mit 200 Leuten.
Das Video gesehen.
Und da schließt sich auch der Kreis, da kam sogar die Bergmanns Blaskapelle aus Johann-Georgenstadt, eingangs erwähnt. Und die hat mir dann die Klarinette in die Hand gedrückt und einen Hut aufgesetzt und dann musste ich mitspielen in Schletter.
Das war doch der beste Tag.
Also ich werde jetzt noch regelmäßig drauf angesprochen, von vielen die Sachen, es war der schönste Tag im letzten Jahr und es war wirklich so.
Ja. Ist ja großartig, weil, sorry, dass ich unterbreche, aber es gibt noch solche alten Strecken auch. Also die, und auch noch alte, sozusagen alte Waggons. Ich bin letzte Woche erst noch mit einem alten Waggon über München auch nach, wo war ich denn eigentlich? Florenz und Siena gefahren.
Ja.
Und es gibt noch solche alten Strecken, auch über Dresden nach Prag, nach Budapest.
Richtig,
gibt's
ja,
immer noch Strecken, wo du mit alten Zügen und alten Waggons fahren kannst, als teilweise aus den 80ern.
Ja.
Da hast du noch dieses alte Gefühl. Am schönsten ist ja eigentlich der Übergang von Waggon zu Waggon.
Richtig.
Das ist der
rauscht unter den
genau,
Füßen.
Genau, das ist eigentlich der schönste Moment siehst. Mit... Oder wenn du beim Klo, gibt's ja manchmal solche Löcher unten noch, wo du durchguckst.
Richtig, ja.
Und du siehst noch die Fahrbahn.
Das heißt, man die Toiletten ja auf dem Bahnhof traditionellerweise nicht benutzen durfte.
Genau. Da,
das weiß halt schon gar keiner mehr.
Ja. Genau. Und es gibt noch diese Nostalgie darin. Und das so, und ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber es gab früher so ein Computerspiel, der Orient Express. Das habe ich leidenschaftlich gerne gespielt. Da ging es darum, eigentlich nur durch Klicken herauszufinden, wer der Mörder war.
Ja.
Und du hattest immer dieses Geräusch von dumm, dumm.
Ja, genau. Die Schienenstöße.
Und die Schienenstöße. Und die, wenn das noch jemand kennt und dieses Geräusch nachempfinden kann, hat das was total Beruhigendes, ganz Starkes.
Richtig, ja.
Und du weißt automatisch, wie es riecht in dem Waggon, was es macht, was du gegessen hast, wie es riecht, wenn du das Ei auspackst. Und also
die kalte Wurstschnitte.
Genau. Ja. Und da kommen Erinnerungen hoch und ich kann ganz viel damit anfangen, auf jeden Fall. Und das Interessante an Bahnfahren ist ja die Zeit, die man hat. Und dass es im Ausland noch tolle, richtige Restaurants teilweise gibt, wo selber noch gekocht wird.
So ist es, genau.
Das ist das Interessante. Im Ausland, also gerade im Ostblockstaaten, wird ja noch im Waggon gekocht.
Nach Prag hörst du im Speisewagen, wie das Schnitzel gekloppt wird.
Guck mal, gut, dass du da bist. Jetzt habe ich Lust auf Bahnfahren und Motette. Guck mal.
Das ist eine gute Kombi. Damit kommst du durchs Leben.
Jetzt haben wir eine Frage sozusagen an dich gerichtet.
Ja.
Jetzt kommt eine Frage sozusagen an uns. Hast du da was mitgebracht, was du unbedingt schon mal immer mal von einem Klavier- und Saxophon-Duo wissen wolltest?
Ich habe ganz viele Fragen und viele, die ihr möglicherweise schon oft beantwortet habt.
Man kann damit Geld verdienen.
Ich gebe euch zwei und ihr könnt euch raussuchen. Ihr könnt euch was raussuchen. Erstens habe ich mich gefragt, ihr bezeichnet euch als Duo.
Ja.
Wo ist für euch per Definition der Unterschied zwischen Duo und Band?
Ja.
Und ihr habt eine wahnsinnig hohe Auftrittserfahrung über die vielen Jahre. Das ist wirklich sehr beachtlich. Mhm. Seid ihr trotzdem hin und wieder noch nervös und habt ihr ein Ritual, bevor ihr auf die Bühne geht?
Das sind schöne Fragen. Das kann man auch alles schnell beantworten, finde ich, Antonio. Wie geht's dir? Warum sind wir ein Duo und keine Band? Oder wann geht eine Band los für dich? Für mich geht eine Band los ab 3.
Ja, für mich auch. Und ich glaube, es hat eher was mit der Art und Weise zu tun, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Klassik, haben Jazzmusik gemacht und als wir mit dem Duo angefangen haben, war es eigentlich eine Phase, wo wir uns mit Schönberg beschäftigt haben und Alban Berg und mit Opus 11 von Schönberg und der ersten atonalen Musik. Und so klangen auch unsere ersten Aufnahmen. Also die haben nichts mit unserem Duo jetzt zu tun.
Das wusste ich gar nicht.
Ja. Können wir die mal mitgeben, die Musik?
Ja, mitgeben. Unbedingt.
Und
Zugabe im Bildermuseum.
Nee, wirklich auch. Es gibt sogar eine Winterreise, die wir geschrieben haben. Das ist so ein Zyklus.
Oh, wie schön.
So drei kleine Songs. So war unsere Winterreise damals. Also es war ganz geprägt von klassischer Musik, was wir gemacht haben. Und ich weiß auch noch viel, was ich so für Solo-Piano mir beigebracht habe oder zum Begleiten. habe ich nicht über Jazzmusik gelernt, sondern weil ich mir dieses Liederbuch geholt habe von Schubert und von Schumann und einfach geguckt habe, was diese Typen gemacht haben und vor allem, was die linke Hand gemacht hat.
Ja.
Weil darum geht's. Das war der Schlüssel.
Und deswegen ein Duo. Das ist der Ursprung gewesen. Mhm. Wenn man uns 2 Jahre später gefragt hätte, hätten wir uns niemals so genannt.
Ja.
Weil es nichts mehr damit zu tun hätte. Dann wäre es ein Brand gewesen, dann wäre es SL oder keine Ahnung, was es geworden wäre. Ne? Mhm. Deswegen Duo. Nächster Punkt.
Dein nächster Punkt war wegen der Aufregung, nicht wahr?
Genau.
Es ist tatsächlich wahnsinnig viel Routine dabei und es ist auch ein großer Unterschied, finde ich, immer, wenn man was macht, was man, also, oder es geht ja immer um unsere Musik, die wir selber geschrieben haben. Und da merke ich sowieso, dass die Aufregung eine ganz andere ist, ne? Weil es eigentlich wirklich um was geht, was wir selber geschrieben haben, und wenn ich mich verspiele, bleibt es meine Komposition immer noch. Ne? Es gibt trotzdem Momente, wo wir aufgeregt sind, und ich kann dir auch sagen, der 20. Juni wird so ein Tag sein. Ich genieße das auch sehr, weil ich nichts ist schlimmer in diesem kreativen Prozess als zu viel Routine, dass man nämlich sich dann irgendwann entdeckt und denkt, ja komm, heute wieder das ist nicht gut irgendwie. Und was uns frisch hält, ist tatsächlich die unterschiedlichen Bühnen, weil wir spielen ja in, also wirklich von der Disco bis zum Indie-Schuppen bis zur großen Konzertbühne ist irgendwie alles dabei. Und die Mischung macht es tatsächlich, um wirklich nicht einzurosten. Ja. Ne? Und weil trotzdem sich jeder Abend oftmals anders anfühlt, einfach weil ein ganz anderes Raum- und Leuteempfinden da ist.
Genau, das Publikum ist ja auch sehr divers.
Und was uns aber immer wieder gut tut, ist das Fahrwasser zu verlassen. Also egal, ob wir dann mal mit einem MDR-Sinfonieorchester zusammengespielt haben, oder eben jetzt unsere Zusammenarbeit, das sind die Momente, wo es dann wieder richtig kribbelt, muss ich sagen. So. Und es kommt auch nochmal dazu, so ein Heimspiel, gerade wenn man weiß, ist nach wie vor so,
Mutti
und
Fadi
sind da, ist es nach wie vor so, dass natürlich, wenn Leute da sind, die einen besonders gut kennen, dass die Aufregung steigt.
Ja. Sehr sympathisch.
Ja.
Was war die letzte Frage? Die
kann man noch kurz Ritual.
Ritual haben wir nicht.
Haben wir nicht.
Doch, Sascha geht nochmal kurz davor auf Toilette.
Ja, klar.
Also, besser als nichts.
Das ist das Ritual.
Ist aber wirklich, habe ich schon mal erklärt, Toilette ist für mich ein großer kreativer Ort, weil es ist ja überall Gewusel.
Ja.
Aber auf der Toilette ist ruhig.
Ja.
Und deshalb, ich gehe manchmal auf die Toilette wirklich, um mich nochmal diese eine Minute zu sammeln.
Ja.
Also um wirklich nochmal zu sagen, wo bin ich, und im Moment anzukommen. Darum geht's ja. Und deshalb ist eine Bühne auch so schön. Aber es kann auch brutal sein, wenn du merkst, du kommst überhaupt nicht in diesen Moment rein. Und deshalb, ich komme in diesem Moment auf Toilette. So blöd, wie das klingt. Aber das ist der einsamste Ort in dem Moment. Und den brauchst du zumindest für eine Minute.
Es ist wunderbar. Ja. Genau. Also es ist ja so menschlich.
Ja, das ist vielleicht mein Ritual.
Das wird die KI nie verstehen.
Nein.
Deshalb, ist das nicht toll?
Eine KI muss nicht, die sagt nicht die sagt nicht und die geht auch nicht auf Klo.
Aber wir haben die nächste Kategorie, und die heißt
Deep Talk oder Quatsch.
Deep Talk oder Quatsch.
Lass doch unseren Gast.
Wir sind schon weit vorangeschritten. Ich wollte nur gucken, wie viele Fragen wir drin haben.
Wir halten das kurz. Wir halten das ganz kurz.
Wir haben hier eine Box, da sind einzelne Fragen, die wir unterschiedlich
möglicherweise sind da jetzt, ich weiß
jetzt
nicht,
jetzt ist Zeit für plakative Antworten.
Jetzt auf den Punkt.
Oha, erzgebirgische Spezialität. Ich soll es vorlesen. Erzgebirgische Spezialitäten.
Ja, wie sieht's da aus?
Was meint ihr jetzt? Welche ich kenne oder welche ich...
Was magst du da?
Tatsächlich eher aus dem Vogtland.
Ja.
Ihr werdet euch freuen, die Buttermilch getzen.
Was ist das?
Leute, macht mich nicht alle. Kennt ihr nicht? Nein. Also das ist eigentlich so ein Reibekuchen. Also du musst, so ähnlich wie beim Kloß, ich glaube, also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ich muss sonst meine Mutter nochmal fragen. Gekochte und rohe Kartoffeln reiben und mischen, dann mixst du das Ganze mit Buttermilch und bringst das in eine Pfanne mit Speck, mit Speckwürfeln, und dann wird das gebacken.
Boah.
Und es ist...
Ach, du meinst Bumble.
Geil. Also ich kenne es als die Buttermilch-Getzen.
Ja.
Buttermilch-Getzen. Boah, das ist nicht toll. Das probiere ich auch.
Klingt super.
Stollen ist natürlich auch gut, aber das ist natürlich eine Sache, da werden jetzt die Dresdner aufschreien, die Leipziger auch. Also gut, geschenkt.
Kriene Klies
hin. Auch in Ordnung. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, es geht nicht ohne.
Ja.
Also zu Weihnachten zum Beispiel ist ja immer so eine Sollbruchstelle.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns gibt es immer Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen.
Ja.
Und dann zum Nachtisch ein Obstsalat. Das ist auch, glaube ich, nichts typisch Erzgebirgisches. Die Erzgebirger machen ja eher Snainerla.
Ja, ja, ja.
Da bin ich weit, nee, das ist mir so
anstrengend. Das Thema hatten wir auch schon. Ich habe keine Rituale, du hast Rituale.
Ja. Ja. Freunde, es geht weiter hier. Leitung.
Das habe ich aufgeschrieben.
Aber gut. Leitungswasser oder abgefülltes Wasser?
Gute Frage. Leitungswasser.
Sehr gut. Haben wir es geklärt?
Tatsächlich, ja.
Ja, ich habe
man muss ein bisschen aufpassen, ja. Legionellen.
Wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Es gibt relativ preiswert diese Filterkannen, ne? Wo man einfach Leitungswasser reintut, dann filtern die das so ein bisschen.
Ja.
Habe ich jetzt?
Ich finde es ja immer, und trotzdem.
Schrecke!
Wohlsein. Ich hoffe, das bleibt drauf.
Das ganze Gehirn liegt auf dem Boden.
Genau.
Ich habe schön genießt, ja.
Gut ingeniert. Wollte nichts weiter hinzufügen. Ja. Das ist alles gesagt.
Hier, nächste Frage. Wollt ihr nicht mal eine Oper schreiben? Nein.
Das habe ich nicht. Ich habe das gemacht. Nee, ich habe das. Der Gedanke kam mir, als ich festgestellt habe, dass ihr beide Geburtstage habt mit berühmten Opernkomponisten. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet.
Ich habe mit Mozart. Mit wem hast du, Antonio?
Du hast mit Mozart und du hast mit Christoph Willibald Gluck.
Nein, wirklich. Aber ich weiß, ich habe da keine Ahnung.
Wer muss ja. Ich dachte bloß, weil ihr habt ja schon auch die Affinität zum
Rampensäuischen,
sag ich mal, und zum Geschichtenerzählen sowieso. Ja. Denk mal drüber nach.
Ich würde das nicht ausschließen, Antonio.
Ich wurde immer mal gefragt, ob ich nicht endlich mal ein christliches Kindermusical machen könnte.
Ja, das ist dann schon.
Nein.
Das ist dann schon der Endgegner.
Ja. Davor noch die Oper. Nee, aber ich würde das gar nicht so verleihen. Ich meine, so eine Oper, das würde schon passen. Guck mal, ist groß.
Es ist immer so, ich weiß, was da alles so dranhängt. Ja, so. Ja. Das ist ja auch.
Da kommt so eine ganz lange Arie über Altsaxophon.
Möglicherweise ist so lustig. Ich finde vielleicht Oper den falschen Begriff.
Ja.
Dann würde ich den Begriff nochmal vorher klären. Vielleicht Singspiel.
Singspiel, ja, wollte ich gerade sagen. Ein Singspiel.
Operette, nee, ist es dann auch nicht. Das ist
ein Singspiel.
Ja. Gibt's nicht in Plauen irgendeine, sowas wie ein weißes Rössel auch oder sowas?
Oh,
was hat mir für...
das ist so gut.
Oh, gibt's da nicht irgendwelche Kneipen?
Nein, aber ich fühl halt gar keinen, also ich fühle halt nichts mit Heimat drin. Ja, so. Und dann plötzlich mit Slang und so und... Ja, Heidi. Ach Quatsch, was ist das? Das ist ja kein Vogtländisch. Komm, nächste Frage. Los.
Was haben wir hier? Nächster Schnipsel. Was müsste passieren, dass ihr Sachsen verlasst? Also ich kam so drauf, weil das ist eine Gemeinsamkeit von uns, wenn ich das richtig sehe. Du warst mal in den Staaten für ein paar Monate.
Ein paar Wochen. Über den ganzen
wir
Sommer.
Wir sind alle sächsisch sozialisiert, in Sachsen geboren und sind eigentlich über Leipzig nicht hinausgekommen, was ich sehr sympathisch finde, aber was schon eine Besonderheit ist.
Ja.
Und ich frage es einfach mal. Es muss jetzt gar keine politische Geschichte werden, aber darf es natürlich auch.
Mir ist es ganz wichtig, in der Nähe der Familie zu sein. Also ich möchte nicht zu weit weg von meinen Eltern sein.
Ja.
Also ich möchte die innerhalb von einer anderthalben, zwei Stunden erreichen. Und mir ist es einfach, also das hat irgendeinen Hintergrund, dass das familiär klappen muss auch irgendwie. Mhm. Und ich fühle mich hier zu Hause. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich fühle mich auch in anderen Regionen zu Hause. Also in Italien, ganz klar.
Ja.
Und ich war vor ein paar Wochen erst in Wien. Ja, ganz klar, tolle Stadt, geil, kann man leben. Aber hier ist zu Hause.
Ja.
Und zu Hause ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Das ist ein
wichtiges Sicherheitsanker. Ne? Dann geht man auch gerne auf Reisen, wenn man weiß, wo man hingehört.
Absolut. Also und gerade, weil wir ja alle gerade Familien haben, wir haben gerade vor dem Podcast darüber gesprochen, ne? Bist ja auch Vater von drei Kindern. Ne?
Richtig.
Und diese Lebensphase, in der wir jetzt sind, hat ganz viel mit diesem Wurzelschlagen zu tun, ne? Und verankert sein. Und wir haben unser komplettes soziales Umfeld hier, also ja nicht nur wir persönlich, sondern unsere Kinder, unsere Familien. Deshalb ist es tatsächlich eine Frage, die gerade in weiter Ferne ist, also vielleicht weiter weg als jemals zuvor.
Ja.
Ich bin mir aber auch sicher, dass das irgendwann sich mal wieder ändern kann. Ne? Wir müssen natürlich gucken, wenn es das Duo Stila Lucacio weitergibt, dann sollten wir uns zumindest an einem halbwegs gleichen Standort befinden.
Es geht gar also
und,
das, also,
ne?
da also müssen in den nächsten
uns,
Jahren geht es gar
dann
nicht
müssen
anders.
Wir uns einigen, was
also
es
müsste
wird.
Man dann wirklich sagen, wo geht man zusammen hin?
Da müssen wir gucken, Antonio. Und ich muss trotzdem sagen, das ist natürlich immer, das weiß man immer erst, wenn die Momente da sind. Aber ich will nur einmal sagen, ich glaube 2033 sind wieder Bundestagswahlen und Deutschland hat sich für 2036 meines Erachtens nach für die Olympischen Spiele beworben. Falls also wir uns in einem geschichtlichen Rat befinden und 100 Jahre später wieder das Gleiche tun, dann steige ich aus. Das kann ich schon mal sagen. dann bin ich weg.
Und dann ist es auch nicht nur Sachsen, sondern...
Genau.
Aber was heißt, so, bin ich weg? Da muss man ja erst recht eigentlich da sein.
Also erstmal wollte ich sagen, schade, dass eure ZuhörerInnen gerade nicht gesehen haben, wie schön Antonio gelächelt hat, als du über die Zukunft eures Duos gesprochen hast. Das war wirklich zu Herzen.
Ja.
Mich sehr abgeholt.
Ich will den letzten Punkt aufgreifen. Wenn was passiert,
zeigt
uns die Geschichte, muss man noch eher reagieren. Und es ist unglaublich wichtig, dass man sich noch mehr engagiert.
Richtig. Ja.
Also man darf nicht weglaufen. Das ist ein wichtiges Ziel, was wir vielleicht gelernt haben. Und selbst wenn man das dann irgendwann wie Thomas Mann aus der Ferne macht, man muss aktiv bleiben. Das ist die Aufgabe von uns Künstlern.
Das ist unstrittig. Das ist unstrittig. Genau. Ich wollte nur einmal sagen, dass wie gesagt, das kann man jetzt gar nicht groß machen, weil das sind immer so Hypothesen, die dann von ganz anderen Faktoren abhängen. Aber trotzdem, das fiel mir bei dieser Frage ein, weil hält mich alles hier, ja. Und ich finde vor allem auch Leipzig, deshalb sei es auch nochmal gesagt, das ist so eine traumhafte Stadt. Und die hat so viele Möglichkeiten für uns geboten, bietet sie nach wie vor und wir haben uns, ne? Also deshalb, es müsste schon, das wollte ich damit sagen, es müsste schon was sehr, sehr Krasses passieren. Und es wäre für mich auch kein Weglaufen, das will ich auch an dieser Stelle sagen. Bin ich gar nicht der Typ für, weil sonst wären wir, glaube ich, alle nicht mehr hier. Sonst hätte es schon genügend Anlässe gegeben, wo man im Leben mal die Chance gehabt hätte, wegzulaufen. Das meine ich gar nicht damit, ne? Aber trotzdem war das so ein Gedanke, wo ich dachte, ja,
aber der ist gut, der ist, ne, gut.
Muss man gucken. Okay, ja.
Letzte Frage.
Wäre wieder eine Folge für sich.
Letzte Frage.
Gregor, das ist was für dich. Hier drauf steht Five Gentlemans.
Oh, ja, großes Thema.
Ja.
Was ist das?
Ja, wichtiges Kapitel in meinem Leben.
Ja.
Wahrscheinlich die größte Schule für mich im Muckengeschäft.
Ja, ja, ja.
Also auch zurückzuführen aufs Clara-Wieck-Gymnasium.
Ja.
Vier Jungs, denen ich als Pianist zur Seite stand, die waren oder sind 3 Jahre älter als ich.
Ja.
Die Gruppe so richtig existiert sie eigentlich nicht mehr und ich bin vor 15 Jahren ausgestiegen, aber ich habe dort, glaube ich, fast 15 Jahre mitgespielt. Am Anfang in Zwickau, dann in Sachsen, irgendwann deutschlandweit und irgendwann sogar auch, sind wir sogar ein bisschen damit um die Welt gefahren. Wir haben diverse Kreuzfahrten bespielt als Ensemble und also für mich ein Ursprung sehr großer Bühnenerfahrung und großer Leidenschaft und trotzdem war für mich irgendwann klar, das ist für mich irgendwie beendet. Weil
du musst kurz erklären, wer das ist.
Oh, du hast recht. Also Five Gentlemen ist eine Coverband der Comedian Harmonists gewesen. Die Comedian Harmonists, die 1927 in Leipzig übrigens ihren großen Durchbruch hatten.
Genau.
Also die, manche sagen auch die erste Boygroup der Welt, obwohl das nicht ganz stimmt. Es gab auch schon ein bisschen was davor. Aber die natürlich mit Evergreens wie Mein kleiner grüner Kaktus wirklich auch, ich bin der Meinung, auch die A Cappella-Szene in unserem Land geprägt hat. Also meine These ist, dass diese vielen A Cappella-Gruppen, die wir auch in Leipzig und in Deutschland haben, dass das nochmal mehr wurde in dem Moment, als der Film Comedian Harmonist 1997 in die Kinos kam.
Ja.
Ich glaube zu beobachten, dass das so ein Impulsgeber gewesen ist.
Ja.
Und wir waren eben schon da. Wir hatten das Repertoire schon und konnten dadurch wahnsinnig viele Auftritte damals spielen und das war sehr, sehr toll. Also ich bin auch den Jungs sehr dankbar für viele, viele schöne Tage, Stunden und Jahre schöner Mucke.
Sehr schön. Das ist auch ein guter Übergang.
Ja,
Antonio.
Sehr gut. Wir kommen so wirklich langsam zum Ende. Es ist die längste Podcast-Folge jemals, die wir aufgenommen haben. Aber
und sie könnte immer noch nicht enden,
sie könnte nicht enden.
Ja.
Und wer das in musikalischer Art und Weise ein bisschen hören möchte, kann dies am 20. Juni im Museum der Bildenden Künste, eins der schönsten Museen unserer Stadt, wenn nicht sogar das schönste Museum, finde ich mit. Ich schweife wahnsinnig gerne einfach nur durch die Flure und gucke mir auch die Dauerausstellung immer wieder an.
So toll. Ja.
Und da spielen wir ein ganz besonderes Konzert. Sascha hat es eingangs schon erwähnt. Wir spielen estonische Komponisten und werden da uns gegenseitig die Bälle zuwerfen, musikalischer Art und Weise. Die erste Veranstaltung, das erste Konzert ist schon ausverkauft. Es gibt noch Karten für das zweite Konzert. Gar nicht mehr so viele wahrscheinlich. Und wer dabei sein möchte, ist herzlichst eingeladen, am 20. Juni nach Leipzig zu kommen. Und wir haben hier eine kleine Tradition. Wir haben eine Duschlieder-Pikachu-Playlist. Und da bringt jeder etwas mit. Und du bist ja heute unser Gast, deswegen bist du heute dran, den ersten Song auf die Playlist zu packen.
Ja, ich habe was von einem Duo mit. Ja. Also ich habe eigentlich von zwei Duos was mit.
Ja.
Und ich habe ein Duo mit, das auch Videos gedreht hat, bei dem Familienmitglieder impliziert wurden. Und das wissen wir durch eure Oma, ist das ein gängiges Business.
Ja.
Das ist die Gruppe Yellow aus der Schweiz mit The Race von 1988.
Oh, super Band.
Super Hammer, Band. Hammer gut.
Geil.
Die Pioniere der auch der elektronischen und Sample-Musik, die wirklich, das ist super interessant, was die gemacht haben, also wie die mit Kassetten. Die Snare zum Beispiel, habe ich mal gelesen, mit einer Zeitung auf Tisch schlagend aufgenommen haben und dann mit Kassettenbändern zurechtgeschnitten. Also wirklich sehr kreative.
Pioniere und für ganz viele eine ganz große Vorreiterband gewesen.
Ja.
Ja.
Irgendwie gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Sehr, sehr cool.
Sehr cooler Tipp.
Ja, gerne.
Sehr gut.
Sascha, was hast du mitgebracht?
Natürlich, ich habe einen Klassiker mitgebracht. Und ich habe mich gefragt, warum wir das noch nicht draufgepackt haben. Nämlich Fly Me to the Moon von Frank Sinatra und Count Basie.
Oh,
ja.
Tolle Aufnahme.
Das ist wirklich so ein ewiger Ohrwurm. Ich habe jetzt wieder so ein Wochenende gehabt, da war ich das Zeug, ich habe so Somewhere Over the Rainbow, Moon River, alles so Melodien, die man, wenn man im Rewe einkaufen geht, immer denkt, ich sag mal, also die gehen nicht weg, die gehen einfach nicht weg. Und Fly Me to the Moon ist eben auch so, ja, es ist wirklich so. Also das, die pieksen mich aber auf eine schöne Art und Weise. Deshalb heute Frank Sinatra, Count Basie, Fly Me to the Moon.
Oh, ich gucke ja mal, was Sascha nimmt. Deswegen, ich mache auch was mit Stimme.
Ja.
Weil es irgendwie heute passt. Und deswegen habe ich ein ganz schnulziges Lied von Gregory Porter.
Oh.
Und das Stück heißt Hey Laura. Und es ist einfach, der Typ, es ist so wie, ist keine Ahnung, es ist so wie, wenn jemand Honig in der Stimme hat. Und dann noch Puderzucker drauf.
Oh.
Das ist bei Gregory Porter so. Deswegen hier mal eine kleine, also es ist fast schon eine Kuschel-Playlist dieses
Kuschelrock
von uns beiden. Viel Spaß mit Hey Laura von Gregory Porter. Und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Kommentiert den Podcast gerne, folgt uns oder gebt eine kleine Bewertung ab. Das würde uns wahnsinnig freuen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Gregor für die schöne Zeit, für das schöne Gespräch. Danke, dass du so offen warst und dass du uns so ein bisschen auch ins Erzgebirge geholt hast. Es ist jetzt schon ein bisschen ein Sachsen-Podcast geworden. Ich kann aber sagen, wir haben schon noch auch ein paar andere Gäste.
Ja.
Nächsten Monat kommt schon der nächste Gast.
Ja.
Und es geht weiter. Wir treffen uns aber nächste Woche zu zweit, Sasch.
Ja.
Und deswegen schaltet gerne wieder ein. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Schöne Woche.
Gregor, danke.
Danke euch.
Danke,
Gregor. Ihr seid toll.
Selber.
Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.